Das Tao ist der Weg, der sich uns zu erkennen gibt, indem wir ihn mit einer bestimmten Orientierung gehen. Wertebasierte Außenpolitik, wie wir hatten, ist eigentlich Ausdruck einer wirklich massiven Unbildung. Das sind Leute, die nicht denken können, wahrscheinlich auch nicht wollen. Das chinesische Bildungssystem, wie wir es jetzt haben, ist gescheitert.
Das gescheitert? Wissen,
gescheitert.
Okay.
Das wissen alle. Deswegen hat China, die Regierung, eine, oder gescheitert, es taugt nicht für China, wie es sein will und wie es werden will. So kann man das vielleicht differenzierter sagen.
Ja, Ole, danke schön für deine Zeit und danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass wir heute uns treffen können.
Ja, ich freue mich sehr, ich freue mich besonders, weil ich eigentlich hier sozusagen der Gastgeber bin. Wir treffen uns ja hier in Yanghu, in Changsha.
So ist das. Ja. Das letzte Mal, als ich in Changsha war, war vor 24 Jahren, habe ich dir gerade erzählt. Aber ich muss dich erstmal heute vorstellen. Du bist ja heute mein Gast in meinem Podcast. Und du bist der Professor Dr. Ole Döhrin. Du bist der Kulturphilosoph, Sinologe, Professor an der Hunan Normal University in Changsha, Institut für Technologie oder Technik Zukunft des KIT in Karlsruhe und erster Europäer, muss ich auch sagen, der den Outstanding Contribution Award in Medical Ethics in China erhalten hat. Und das ist eine unglaubliche Leistung, was du da gezeigt hast. Und du kennst beide Welten. Was ist aus deiner Sicht der Kern, verbunden an meine erste Frage, der chinesische Philosophie und den ein Deutscher verstehen muss, um China wirklich zu kennen?
Also du fängst schon gleich mit einer sehr, sehr großen Frage an. Ja? Also die Frage ist sehr groß, weil sie ja aus mindestens drei Teilen besteht. Also einmal, was ist Philosophie überhaupt? Ja? Ich sage mal ganz kurz, Philosophie ist das Nachdenken über die Zusammenhänge des Kleinsten mit dem Größten. Wie schaffen wir Ordnung? Wie verstehen wir die Welt? Wie denken wir über ein gutes Leben? Diese Fragen. Das ist Philosophie. Und das machen wir in China und in Europa, natürlich schon seit Jahrtausenden. Was ist hier spezifisch chinesisch und was unterscheidet das von dem Deutschen? Ich glaube, wenn man das runterbrechen will, ich meine, es ist natürlich so, dass man das nicht wirklich auf einen Nenner bringen kann. Aber wenn man so eine Hauptlinie versucht zu konstruieren, ich kann sagen, ich mache das seit 50 Jahren, beschäftige ich mich. Schon als Teenager habe ich damit angefangen. Habe also auch die vielen Irrungen und Wirrungen der Missverständnisse und der Rezeption chinesischer Philosophie und auch der deutschen Philosophie ziemlich intensiv durchgearbeitet. Was sich mir so jetzt zeigt, ist eigentlich die, wenn wir sagen, es geht um die Zusammenhänge des Kleinsten mit dem Größten und das Größte mit dem Kleinsten und eben die Zusammenhänge, also alles, was dazwischen steht, dann baut Europa, da baut die aus dem Griechischen kommende, da baut die deutsche Philosophie besonders in Strukturen, in Ideen, in, sag ich mal, in Punkten und Pixeln diese Welt auf. Und in Relationen, die daraus entstehen. Wenn das Chinesische das auch macht, aber nicht so sehr auf die statischen Positionen eingeht, sondern mehr auf die Dynamik. Das klassische Wort dafür ist das Tao. Das Tao ist eben keine Autobahn, so wie das der Europäer sich vorstellt, gerade von A nach B. Das Tao ist der Weg, der sich uns zu erkennen gibt, indem wir ihn mit einer bestimmten Orientierung gehen. Also wir selbst definieren eigentlich, wo wir hinwollen. Wir möchten erkennen, ja, wir möchten etwas verstehen. Dann heißt es, was muss ich tun, um zu verstehen? Da kann ich immer Entscheidungen treffen. Hier gehe ich nach links oder rechts. Hier lese ich ein Buch oder hier gehe ich spazieren. Hier gucke ich mir ein Bild an oder hier spiele ich mit meinen Freunden. Ja. Das sind alles Möglichkeiten, Erkenntnis zu sammeln und was zu verstehen. Diese Art der Entscheidung formen dann den Weg, den wir gehen. Und das baut dann ein ganz anderes philosophisches System. Ja. In China, verglichen zu dem Deutschen. Wie gesagt, das ist sehr klischeehaft jetzt gesagt. So, das sind jetzt aber nur die beiden philosophischen Grundaufstellungen. Was sozusagen ein Deutscher verstehen muss, um die Chinesen zu verstehen, das kann ich überhaupt nicht sagen. Weil erst einmal muss ein Deutscher selbst philosophieren wollen. Die meisten interessieren sich gar nicht für Philosophie. Mhm. Die fragen gar nicht nach diesen Zusammenhängen. Ja. Die sind zufrieden, wenn sie im Alltag gut klarkommen und zufrieden sind. Das heißt, wir haben da immer eine Schicht von Leuten, die sich dafür wirklich interessiert und das auch kann. Und wenn wir über die sprechen, dann glaube ich, ist es schon so, dass wir uns sehr ähnlich sind. Dass die Philosophen, wenn die miteinander zusammensitzen und philosophieren, zumindest sich schnell einig werden über die Regeln, über die Zielsetzung, über das Verfahren. Das heißt, Philosophie ist dann etwas, was gerade entsteht, als weiterer Schritt auf diesem Weg. Und wenn ich das so beschreibe, siehst du schon, dass ich eigentlich dann chinesisch philosophiere, weil ich dann auf diesem Weg bin.
Ja.
Das ist aber eigentlich gar nicht den Deutschen fremd, weil wir können das. Wir betonen aber nicht diese Dynamik. Wir kommen von Aristoteles daher, der sehr große Schwierigkeiten hat mit dem Dynamik-Thema. Wir haben aber durch Kant die Teleologie, also die Kunst, die Wissenschaft, die Philosophie, uns zielorientiert zu entwickeln, auf ein Ziel hinzugehen, auch wenn wir das Ziel vielleicht nie schaffen. Ziele sind sowas wie Wahrheit, Schönheit, ja. Güte, das wirklich zu verwirklichen. Das sind Ziele, das sind vernünftige Ziele, auf die gehen wir zu. Man kann das machen, indem man ganz klar definiert, was ist das Ziel und dann jeweils konkrete Etappen dann abarbeitet auf dem Weg dahin zu dem Ziel. Wie gesagt, die Entscheidungssituation selbst abgleichen, was muss ich noch tun und so weiter. Oder man kann das eben dann machen, indem man eine Haltung hat, sich kultiviert, einen Begriff von Qualität verinnerlicht und dann in der Handlung in die Richtung geht. Das passt zusammen. Mhm. Was ich sagen will, diese alte Lehre davon, dass der Osten ist synthetisch und der Westen ist analytisch, ist totaler Quatsch. Mhm. Weil wir sind beide alles. Mhm. Nur wir bauen das ein bisschen anders auf.
Ja. Was du jetzt mir erklärt hast, ich glaube, das ist gar nicht so einfach auf diesem Niveau, wie du das erklärt hast, auch zu verstehen, weil Philosophie ist für mich so, du kannst vieles beschreiben, was ich als normaler Mensch, der nicht mit Philosophie sich beschäftigt, nur ahnen kann, aber nicht so artikuliere und so beschreibe. Und was du vorhin gesagt hast, dass die deutschen Philosophen und die chinesischen Philosophen, die können sich sehr einigen, weil sie ja bestimmte Grundlage haben. Und die Grundlage auf der ersten Ebene ist, was wir erstmal merken, dass die deutsche Philosophie doch ein bisschen unterscheidet von der chinesischen Philosophie. Und ich bin Chinese, deswegen kann ich das schon ahnen, dass mit der Tao, dass mehr in Bewegung die chinesische Philosophie sich beschäftigt mit, da kann ich mich auch hineinversetzen. Auch wenn ich nach 30 Jahren Deutschland, kann ich immer noch nicht so ganz hineinversetzen, was meintest du mit dass die deutsche Philosophie oder die westliche Philosophie beschäftigen sich mehr mit Form, mit Punkt, mit Form, mit statischer Form. Das, vielleicht kannst du da nochmal mir erklären.
Also es gibt, ich habe es eben nur Kant gesprochen, diesen berühmten kategorischen Imperativ. Ja? Und da gibt es diesen Begriff der Maxime, also das, was ich sein will. Und die soll ich prüfen. Also ich will ein guter Mensch sein. Ja, das ist eine Maxime, oberster Grundsatz meiner Willensbildung. Was will ich eigentlich sein? Wer bin ich eigentlich? Und das will ich dann prüfen, ob das eine anständige Maxime ist, eine gültige, eine taugliche. Und dann frage ich eben, ja, könnte das ein Gesetz sein, das für alle gilt? Könnten also alle für sich sagen sollen, also vernünftigerweise, ich will ein guter Mensch sein. So. Das ist eigentlich ein Verfahren der inhaltlichen Prüfung, der Selbstprüfung. Im Westen wurde das aber, jetzt komme ich auf die eigentliche Antwort, ich habe jetzt wieder chinesisch gearbeitet, ja. Es steckt auch da im Kant drin, aber im Westen gibt es diesen ganz starken Hang, das zu formalisieren. Dann wird also nicht die Arbeit in den Mittelpunkt gestellt an der Beurteilung, an dem Verstehen und an der Reflexion, sondern die Form, die ewig bleibende Form, nämlich die Form ist die Verallgemeinerungsfähigkeit. Die Verallgemeinerungsfähigkeit, die in dem Gesetzbegriff drinsteckt. Gesetze gelten immer für alle, sonst sind sie keine Gesetze. Und diese Form, dass es verallgemeinerungsfähig ist, die dominiert die westliche Interpretation von Kant, des kategorischen Imperativs. Das meine ich mit Form. Also wir gucken gar nicht erstmal auf die Arbeit, die das von uns verlangt, sondern sagen, nein, das ergibt sich alles daraus, wenn wir die Form verstanden haben. Und das halte ich beides für falsch. Wenn man sich nur auf die Form versteift oder sich nur auf den Prozess versteift. Man muss das beides immer miteinander zusammendenken. Das ist eigentlich die Aufgabe der Philosophie. Und die kriegen wir besser hin, wenn wir die beiden Systeme zusammendenken und ins Gespräch bringen, glaube ich.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil diese Verallgemeinerung von bestimmten Ideale, ein Teil von der westlichen Philosophie, da kann man vielleicht auch daraus ableiten, dass in Deutschland und im Westen, denken wir häufig, unsere Werte sind universell. Stichwort also wertebasierte Außenwirtschaft, Außenpolitik und so weiter und so fort. Liegt das vielleicht diese Art von Politik auch in der Wurzel von der Philosophie des Westens?
Nein, eindeutig nein. Das ist Politik, das ist Unbildung, das ist einfach dumm. Wertebasierte Außenpolitik, wie wir hatten, ist eigentlich Ausdruck einer wirklich massiven Unbildung. Das sind Leute, die nicht denken können, wahrscheinlich auch nicht wollen. Nein, Philosophie ist im Prinzip immer universell angelegt. Auch die chinesische Philosophie formuliert nicht, das gilt nur für Chinesen. Das soll nur für unsere Familie gelten. Das sagt man dem Konfuzianismus ja nach, dass er eine Familienmoral ist. Das kann man auch ein Stück weit zugeben, aber nur als ein Zugeständnis an die Entwicklungsschritte des menschlichen Lernens und Gesellschaftsmitgliedwerdens, der menschlichen Kultivierung. Da ist die Familie erst einmal ein prägender Raum, in dem man die Dinge versteht. Schon bei Murze, also dem sogenannten Opponenten gegen Konfuzius, ist ja ganz klar gesagt, dass wir uns als Menschen all diese Werte schulden. Und das ist das eine. Also wir haben auch in der chinesischen Philosophie, wenn sie Philosophie ist, ist sie immer universell ausgerichtet. Das heißt, es gilt immer für Menschen. Es gilt nicht nur für Chinesen. China ist so ein interkultureller Raum. Da macht es überhaupt gar keinen Sinn. Man will ja die Philosophie als Ordnungskompetenz will man ja schaffen. Und dann kann man nicht sagen, wir ordnen die verschiedenen Kulturen und Bevölkerungen unseres Kreises nach unterschiedlichen Maßstäben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Sklavengesellschaft vielleicht, aber nicht im realen China. Also wenn wir das ist das mit dem Universalismus. Es gibt natürlich auch einen vernünftigen Relativismus. Der ist aber eigentlich ein Kontextualismus, der sagt, alles, was wir konkret sagen können, ist abhängig von unserem Ort, ist abhängig von unserer Zeit, ist abhängig von unseren Beziehungen. Das ist aber etwas, was sowohl in Europa als auch in China immer gesagt worden ist. Was das Missverständnis vielleicht ist, wenn man sagt, diese universellen Werte sind ein Problem, dann ist das die politische Umsetzung und die Anspruchshaltung, die sich daraus ableitet. Und da vergessen sehr viele Philosophen, und zwar sowohl in China als auch in Deutschland, dass wir eine Sprache benutzen. Und diese Sprache formuliert unsere eigentlich universellen Gedanken, unsere eigentlich universellen Ideen, formuliert die Sprache so, dass sie verstanden werden kann oder können, dass diese Gedanken von den Menschen verstanden werden können, die diese Sprache verstehen. Und dadurch wird das relativistisch. Aber es ist dann nicht der Anspruch der Idee, die Gültigkeit, die relativistisch ist, sondern die Kommunikationssituation baut zwei Arten von Publikum. Ein Publikum ist das, was in dieser Kultur das versteht, und die andere Gruppe sind die Leute, die das nicht verstehen können, weil sie die Sprache nicht verstehen, oder die es nicht verstehen können, weil wir es so formulieren, dass Voraussetzungen da drin sind, die nicht teilen. Das heißt, wir sind relativistisch, müssen wir werden, wenn wir darüber streiten, was meint das denn jetzt konkret, das Menschenrecht. Es gibt bei Kant ein Menschenrecht. Alles andere sind Ableitungen. Welche Ableitung ist wann gültig? Welche Ableitung des Menschenrechts in bestimmte kanonifizierte Menschenrechtskataloge ist gültig? Wie kann man das rechtfertigen und so weiter? Da wird das dann sinnvoll. Und dann Werte sind immer, also Werte und Tugenden sind immer relativ, immer. Darum brauchen wir die Ethik. Die Ethik ist die Wissenschaft, die diese Werte und Tugenden in einen Zusammenhang einordnet und auch kritisierbar macht. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt Werte voranstelle, die gar nicht mehr praktizierbar sind, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Das muss man kritisieren. Es gibt auch Werte und Tugenden, die in sich widersprüchlich sind. Zum Beispiel die Tugend des Kriegers. Ja? Da würde ich sagen, da kann man mit dem kategorischen Imperativ rangehen und sagen, ja, dann haben wir ein Gemetzel die ganze Zeit. Das ist eigentlich keine Tugend. Das ist, oder zumindest keine Tugend, die allgemeingültig sein kann. Die also nur in bestimmten Bereichen uns tragen soll. Also, Werte sind das schlechteste Vehikel, um universale Güter zu transportieren.
Und ich nutze heute mal die Gelegenheit, auch mich mit chinesischer Philosophie auseinanderzusetzen. Ich meine, du bist als Deutsche, beschäftigst dich mit chinesischer Philosophie bestimmt ganz anders, als wenn ich jetzt chinesische Philosophie von China, von der Schule lerne oder von Büchern lesen lerne und von ältere Verwandte erzählt bekomme. Das ist eine andere Art von Wissen. Ich finde, diese Vielfalt, was du jetzt gesagt hast, was in der chinesischen Philosophie vorfindet, also diese Anti-Verallgemeinerung, und das stimme ich dir zu, gerade wenn man jetzt denkt, in der Antikzeit, es gibt, wie du sagst, es gibt Murze, nicht nur Konfuzius gibt es, sondern es gibt Murze, es gibt Laozi, es gibt Zhuangzi, es gibt Heinrich und so weiter. Es ist sehr viel mehr als nur Konfuzius. Aber es gibt eine Zeit, wo wirklich auch Konfuzianismus durchgesetzt hat. So eine Art Verallgemeinerung in der Gesellschaft doch für China für fast 2000 Jahre gegolten hat. Wie ist das zu erklären? Ist das dann vielleicht dann politisiert worden für eine Zeit von über 2000 Jahren?
Also mächtige Ideen werden immer politisiert, weil Wissen ist Macht. Namen nennen, etwas zu benennen, ist Macht. Das ist immer schon so gewesen in Europa und in China. Und schon die Tatsache, dass Qin Shi Huangdi, der Gründer des Kaiserreichs 221 vor Christus, diese ganzen Bücher und auch Gelehrten verbrannt hat, zeigt ja, wie wichtig das war, dass er sozusagen die Kontrolle über die Normen hat. Und diese Spannung starker Ideen mit starker Macht, dieses Spannungsverhältnis ist immer da gewesen. Wenn wir sehen, wie Mencius, Mengzi, wie der immer mit seinem König, mit dem König Hui, Liang Huiwang, Entschuldigung, mit dem spricht, dann ist das immer der Versuch, pädagogisch mit einer Person umzugehen, die mich jeden Moment einfach umbringen kann. Und das ist deswegen sehr lehrreich zu gucken, wie das überhaupt gebaut ist. Und wenn dann sich die Machthaber vergewissern möchten, dass sie nicht nur abstrakt das Mandat des Himmels haben, weil sie den Wohlstand allgemein ermöglichen und so weiter und Frieden schaffen, sondern auch die innere Bindung ans Volk haben, dann versuchen sie selber so eine Funktion zu übernehmen, in der sie quasi wie der Vater des Volkes dann funktionieren. Und das ist ja genau das, was Konfuzianismus auch vorschreibt. Er sagt ja, der Herrscher sei Vater und Mutter des Volkes. Fumu. Ja, das steht ja schon im Dashue und im Shujing und in ganz alten Texten steht das schon drin. Das heißt, dass man das sozial wirkmächtig macht, irgendeine Ideologie, ist völlig selbstverständlich. Das ist im Interesse der Machthaber. Und daraus entsteht dann aber ganz eigene Dynamik. Da entsteht dann eine neue Art von Doktrin, eine Herrschaftsdoktrin, die versucht, sich möglichst eng mit der gesellschaftlichen Akzeptanz, das heißt mit den Institutionen, die es da gibt, mit den Priestern, die es da gibt, mit den Gelehrten, die es da gibt, mit den Lehrern, die es da gibt und so weiter, mit denen in einen Einklang zu bringen, sodass Akzeptanz da ist. Das muss der Herrscher auch tun. Das ist, ob er nun gut oder schlecht ist, das muss er tun, damit er auf Dauer stabil herrschen kann. Und daraus entsteht dann gerade bei Konfuzius, der ja die Autorität verkörpert, eines legitimen Herrschaftsanspruchs und das auch ständig darüber spricht, worum es da geht. Wenn man den sozusagen über sich schiebt oder hinter sich stellt, dann hat man ja einen enormen Legitimationszuwachs auf einmal. Das heißt, es ist gar kein, es ist nichts Besonderes eigentlich. Dazu kommt jetzt, dass natürlich der Konfuzianismus, besonders der, gewachsen ist aus einer bestimmten Grundhaltung, aus Sozialmoral. Der verhält sich ja zu den realen Menschen. Mhm. Das heißt, in gewisser Weise bildet er auch das ab. Er versucht, die realen Familiensituationen und realen Beziehungssituationen zu benennen und abzubilden und dann als Raum zu benutzen, den man dann kultivieren kann. Das heißt idealerweise Tja, also nicht Familie, sondern Clan, Großfamilie, die soll so geordnet werden, dass die Kultivierung der Einzelnen und der Gesellschaft dadurch gemeinsam vorangetrieben werden kann. Das heißt, wir haben eine innere Erklärung dafür, warum das, was du gefragt hast, einfach nicht nur richtig beobachtet ist, sondern einfach sein muss. Wir haben aber gleichzeitig auch einen, ich sag mal, einen philosophischen Konfuzianismus, der ist völlig unabhängig von all diesen Dingen. Und der versucht eben aus dieser oder über diese Vielfalt hinaus Grundstrukturen zu finden. Ich sag mal, als den ganz großen Theoretiker des Konfuzianismus, Zhu Xi, sage ich nicht nur, weil er sozusagen das, was Luther für das Christentum war, wenn man so will, Institutionalisierung, neue Kodifizierung, auch Popularisierung, hat er hier in Changsha, an der Yulu Akademie, hat er das ja gemacht.
Deswegen
ist dieser Ort so besonders. Und der hat zum Beispiel ganz klar gelehrt, dass es, die ganze Welt besteht aus zwei Faktoren, Li und Qi. Li ist das Strukturbildende, was nicht relativ ist, was bleibend ist. Und Qi ist das Dynamische, das, was man dann in Qi einbindet und woraus alles andere entsteht. Daraus erst wird dann Yin und Yang und die Wuxing, also die fünf Wandlungsphasen, entstehen erst daraus. Das heißt, er hat eine Metaphysik, in der es etwas Statisches gibt. So was die Griechen auch hatten. Aber er hat eben eine Metaphysik, wo es auch das Qi gibt, das dynamische Prinzip. Und darum konnten die damals, das war natürlich nach dem Einfluss des Buddhismus in der Tangzeit, also 7. Jahrhundert, ab nach dem 7. Jahrhundert, und Zhu Xi lebte im 12. Jahrhundert in der südlichen Song-Dynastie, dann gab es eben dann letzten Endes auch die Frage, gibt es überhaupt so etwas wie an den Europäern hieß das der unbewegte Beweger, von Aristoteles bis Kant, eine lange Geschichte. Wuji Ar Taiji. Gibt es einen obersten Fixpunkt oder gibt es den nicht, von dem alle Bewegung ausgeht? Und solche Dinge haben wir hier auch. Nur haben wir in der Rezeption dieser ganzen Geschichte, ich habe jetzt nur vom Konfuzianismus gesprochen, weil sich der dafür einfach aufdrängt und weil er sehr, sehr vielfältig ist auch. Wir haben aber in der Rezeption dieser ganzen Dinge im Westen, haben wir einen ganz kleinen Ausschnitt nur bekommen. Und das war der Ausschnitt, den die Jesuiten vorgefunden haben, als sie dann, sag mal, ab dem 16. Jahrhundert zunehmend nach China gingen, das toll fanden, dass es eine vernünftige Theologie ohne Gott gibt, sozusagen. Diesen Ausschnitt, also einen sehr rationalen Konfuzianismus, einen sehr autoritätslegitimierenden Konfuzianismus, den haben die Jesuiten dann nach Europa transportiert. Und das hat dann immer in diesem Ping-Pong zwischen Europa und China dazu geführt, dass der sehr stark privilegiert wurde in der Wahrnehmung. Die Europäer finden den toll, denken die Chinesen, also muss der auch was Wertvolles, Tolles haben, weil die Europäer ja so erfolgreich sind. Die Deutschen und die Europäer sagen, ja, das ist das Wesentliche des Konfuzianismus, weil das alle Gelehrten uns so mitteilen. Und deswegen muss da etwas drin sein, was auch für uns gilt. Das hat sich dann so immer so weiter hochgeschaukelt, ja. Bis mindestens zu Kant.
Also ich finde das besonders spannend, wie du erzählt hast, dass auch schon seit Ewigkeit hier, 500 Jahre ist für mich eine Ewigkeit, dass schon über Konfuzianismus zwischen Deutschland und China den Austausch gibt. Wir reden jetzt über Weitergabe von philosophischen Ideen und Lehre und vielleicht auch diese Art Wissen weiterzugeben. Kommen wir auf heute, nämlich du bist ja an der Universität jetzt tätig. Wie wird heute an chinesischen Universitäten Philosophie sowie Sozialwissenschaft gelehrt? Und gibt es heute noch eine Bedeutung von solcher antiker Denke im Bildungssystem für China?
Also erstmal einordnen ganz grob, das chinesische Bildungssystem, wie wir es jetzt haben, ist gescheitert.
Das gescheitert? Wissen,
gescheitert.
Okay.
Das wissen alle. Deswegen hat China, die Regierung, eine, oder gescheitert, es taugt nicht für China, wie es sein will und wie es werden will. So kann man es vielleicht differenzierter sagen. Und das sieht man daran, dass eben jetzt dieses große Projekt China, ganzheitliche Bildungsreform bis 2035, jetzt in der Mache ist. Dazu gibt es jetzt Forschung, dazu gibt es jetzt sehr viele Initiativen und Projekte.
Bildungsprojekt 2035, das liest man gar nicht darüber. Auch in China, in den chinesischen Zeitungen, wird nicht so prominent.
Nö, ist ja klar. Das ist ja wie eine Lokomotive. Die fährt erstmal los. Und bis das dann die anderen Wagen erreicht, dauert das eine Weile. Ja. Das ist ein elitäres Projekt, wo im Grunde alle eingeladen sind, aber natürlich wenig Kompetenzen da sind, die man da einbinden kann. Und das wendet sich nicht nur an China, sondern auch an die ganze Welt. Das heißt, international soll auch zusammengearbeitet werden. Ich finde, das ist traurig, dass gerade die Deutschen, die im Bereich Bildung natürlich sehr, sehr viel Wissen haben, sich da nicht einbringen. Ich werbe dafür immer wieder, dass das passiert. Allerdings ist da auch die Initiative, muss man fairerweise sagen, auch noch sehr jung. Es wurde vor einem Jahr publiziert, das erste Mal. Und jetzt ist dieser Prozess, bei dem man tatsächlich Forschung macht und Arbeit macht an diesem Plan, der ist ja jetzt erst gerade im Anfang dieses Jahres wirklich losgegangen, oder ich sag mal vor einem Jahr losgegangen. Also das ist noch nicht lang genug her. Die sammeln sich erst. Das da ist noch jede Chance, sich daran zu beteiligen und mitzumachen. Aber das nur, um das einzuordnen. Deine Frage ist im Grunde eine Frage in die Vergangenheit, aber die wird doch lange wirksam werden. Die wird lange wirksam bleiben, bis in die Zukunft hinein. Vielleicht wird das noch 10 Jahre länger dauern, bis dann das allmählich dann umgesetzt werden wird, was dann in dieser Blaupause dann entsteht. Also für das Bildungssystem.
Habt ihr auf die Vergangenheit bezogen, die vielleicht jetzt verändert wird? Was hat damals in diesem Bildungssystem, wo aus deiner Sicht jetzt verändert werden soll für die Zukunft, die Antik-Denke und Philosophie eine Rolle gespielt?
Also ich sag mal, das Thema Sozialwissenschaften nochmal ist eigentlich ganz klar am amerikanischen Modell orientiert. Die sind sehr empirisch und die werden so gelehrt wie eine Naturwissenschaft eigentlich auch, mit ein bisschen anderen Methoden und Gegenständen. Plus ein bisschen Marxismus-Überformung. Das ist schulmäßig, da ist nichts Überraschendes, ist auch nichts besonders Chinesisches daran, außer dass eben das je nach Uni sehr unterschiedlich dann umgesetzt wird. Aber jetzt zu den Geisteswissenschaften und besonders zur Philosophie. Da ist das Besondere in China, dass es zwei Philosophien gibt in den Unis. Es gibt die chinesische Philosophie und die westliche Philosophie. Und bei der westlichen Philosophie gibt es dann ganz klare Gruppierungen. Da gibt es die amerikanisch orientierte und die europäisch und besonders dann deutsch orientierte Philosophie. Und das sind aber zwei Institute oder manchmal gehören die sogar zu verschiedenen Fakultäten, die westliche und die chinesische Philosophie. Und wenn ich das so sage, ergibt sich aus dem, was ich vorher gesagt habe, dass das natürlich nicht funktionieren kann. Und dann ist das reine, im Grunde Geschichte oder Philologie oder sowas. Oder Kulturwissenschaft in einem engen Sinne. Aber dann ist das eben etwas, was nicht Philosophie lehrt. Das ist die Uni. In Deutschland ist es übrigens noch schlimmer. Da gibt es gar keine chinesische Philosophie an den Unis als Philosophie. Das ist also noch schlimmer. Oder andererseits noch ehrlicher, weil wir einfach dann sagen, wir machen keine Philosophie. Wir Anspruch nach und wir machen Philosophen und Schulen, aber wir machen nicht Philosophie. Also nochmal jetzt, was wir
das
hier...
Das wäre ein anderes Kapitel.
Das ist da ein anderes, aber es hängt ja miteinander zusammen. Ja. Weil wenn wir in Deutschland chinesische Philosophie integrieren würden ins philosophische Curriculum als Philosophie, nicht nur als ein exotisches Beiwerk, was mal hier und da mitgenommen wird, sondern auch die Kompetenzen dazu aufbauen, dann hätte das enorme Wirkung auch für China. Ja. Da würden wir ja Brücken bauen. Da müssten wir aus methodischen Gründen mehr zusammenarbeiten. Dann müssten wir gemeinsame Studiengänge haben. Das würde auch die chinesische Seite dazu motivieren, zumindest vielleicht inspirieren, zu sagen, okay, wir machen auch mal ein richtiges philosophisches weil das ja auch dem eigentlich chinesischen Denken und dem eigentlichen deutschen Denken entspricht in der Philosophie. Wäre ja ganz naheliegend. Aber das ist eben historisch geschuldet.
Und das Fundament ist nicht da, deswegen sieht das Gebäude
institutionell
auch ganz anders aus.
Ja. Institutionell. Jetzt komme ich aber zu der anderen Ebene deiner Frage, nämlich welchen Stellenwert hat denn die Antike und also die chinesische Antike oder die europäische Antike, beide, und die Philosophie in China heute. Und da erlebe ich eben in der Gesellschaft, ganz anders als in Deutschland, eine riesige Wertschätzung. Das ist eben das Interessante. Da ist ein Image mit verbunden, da sind Bilder mit verbunden, da sind Erwartungen mit verbunden. Gerade mit deutscher Philosophie. Die sagen, Mensch, da haben wir etwas kolossal Wertvolles, von dem wir lernen können. Der Philosoph als Lehrer hat in China immer noch einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. In Deutschland ist das alles zynisch und irgendwie herabgewürdigt und wird immer darüber gespottet. Als ich damals Philosophie und Sinologie in zwei Hauptfächern studierte, haben die Leute gesagt, na, Sinologie ist ja schon etwas Exotisches, das verstehen wir schon, dass man neugierig ist, dieses Blumenfach, Orchideenfach. Aber Philosophie, so ein Quatsch, da hat doch jeder seine Philosophie. Also auf dem Niveau, das war vor mittlerweile 40 Jahren. Und in China ist das ganz anders. Da gibt es das natürlich auch, diesen Zynismus, gerade bei den hochentwickelten elitären Einrichtungen. Aber das hat ja seinen Grund, dass sie dann entsprechend auch keine Philosophie machen. Und es hat dann andere Probleme, die es nach sich zieht, weil da gibt es eben, weil es eben sozusagen gesellschaftlich urwüchsig so sehr geschätzt wird, gibt es dann keinen akademischen Kontrollmechanismus, der da die echte Qualität dann ausweist. So dass es in China auch auf Chinesisch sehr, sehr, sehr viele, sag ich mal, kleine Philosophenkönige gibt, die alle so ihren Hof haben, sehr interessant sind, aber zum Teil eben Dinge machen, wo man sagt, ja, okay, das mag jetzt diese Schule zufriedenstellen, aber bringt die Philosophie nicht weiter. Das fehlt dann so ein bisschen, aber das kommt, da bin ich ganz sicher, dass das kommt.
Ja, ich denke, auch wenn du sagst, Philosophie spielt keine Rolle, aber dieser Grundgedanke von chinesischer Philosophie, die lebt ja immer noch ein bisschen mit. Ich muss sagen, das lebt nicht genug. Ich werde immer ertappt, wenn Leute mich fragen über chinesische Kultur, chinesische Philosophie. Ich ärgere mich auch, dass ich zu wenig damit beschäftige, dass ich zu wenig weitergeben kann. Ist natürlich auch mein Interesse wegen, aber auch so ein bisschen das System ist nicht da, dass ich das Wissen nicht so mitnehmen konnte, wie ich das gerne hätte. Je älter man ist, umso mehr möchte man sich mit seiner älteren eigenen Kultur noch beschäftigen. Vielleicht die Zeit kommt noch.
Darf ich kurz da einhaken? Weil das finde ich, gibt mir Anlass, über unsere Rollen mal nachzudenken. Ja. Das, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich absolut typisch für unsere Konstellation, die wir haben. Du sagst, du denkst als, du verstehst im Grunde, als Chinese schaffst du es nicht so leicht, China auf den Punkt zu bringen, kulturell.
Nee, gar nicht.
Ich kann das. Ich mache es falsch, ja. Aber ich bin immer zu gezwungen, das zu versuchen, weil ich muss mich ja als Fremder hier positionieren. Ich muss ja hier mich dazuordnen, ich muss ja verstehen, wie das funktioniert, dazu muss ich Hypothesen bilden und so weiter. Das musst du in Deutschland andererseits ganz genauso tun.
Das ist sehr schwer.
Das heißt, natürlich ist das schwer, aber gerade weil es schwer ist, ist es ja gut. Wir werden gezwungen, es richtig zu machen, uns zu korrigieren andauernd. Und das ist eigentlich eine ideale Aufstellung. Du erzählst mir etwas über Deutschland, ich erzähle dir was über China. Wir nehmen das sehr ernst gegenseitig, weil wir uns schätzen und weil wir uns respektieren. Und weil wir den Denkprozess und die Lebensarbeit, die da drin steckt, würdigen können. Und das bringen wir zusammen und formen daraus eben neue Fragen. Viele Deutsche denken, der Chinese kann am allerbesten über chinesische Sprache, Kultur, Philosophie Auskunft geben. Das stimmt auch zum Teil. Aber zum Teil ist das grundfalsch, weil der Chinese die deutsche Frage gar nicht versteht. Und andererseits genauso der Deutsche versteht die chinesische Frage nicht. Also das ist gerade eine Chance, glaube ich, und die nutzen wir nie. Das ist so toll, dass wir das können. Ja. Deswegen bin ich dir auch dankbar für unser Gespräch jetzt.
Du weißt, wir sollen mehr philosophieren, um das Thema zurückzukommen.
Genau, aber richtig, also natürlich philosophieren. Ja? Ja, ja. Nicht gestelzt, akademisch, ja, sondern wirklich uns fragen. Ja. Was ist der Sinn des Lebens?
Denn die nächste philosophische Frage ist, ja, wenn man jetzt dieses Wort Autonomie, jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, wie individuelle Denkweise ist von Menschen. Ne? Und Autonomie ist für mich ein westlicher Begriff. Und was bedeutet das für Verständnis von Arbeit, Leistung und Lebensglück in China, weil Autonomie als solches ist in China wahrscheinlich hat eine ganz andere Bedeutung.
Wie übersetzt du Autonomie auf Chinesisch, wenn du das im Alltag so denkst?
Wenn ich jetzt Autonomie denke, denke ich mehr politisch. Autonom.
Welches Wort nimmst du da?
Zizhu.
Ah, Zizhu. Selbstregierung.
Selbstregierung, genau. Sehr, genau. Sehr, sehr, sehr politische Denkweise.
Genau, gut, das muss ich klären vorher, weil ja. Autonomie hat zwei grundverschiedene Bedeutungen. Das eine ist die Bedeutung, die du gerade beschreibst. Also im Grunde, ich bin Herr meiner selbst. Das ist aber eigentlich nicht der philosophische Begriff, sondern der soziale und politische Begriff. Das ist die Emanzipationsidee. Ja, ich bin frei gegenüber anderen, gegenüber der Willkür anderer. Ich habe gegenüber der Macht ein Eigenrecht. Das ist der naturrechtliche Begriff. Also das ist alles eine Richtung. Die andere Richtung ist die von Kant. Autonomie ist was völlig anderes. Autonomie ist die Selbstgesetzgebung der Vernunft. Das ist die Freiheit. Das heißt, Freiheit und Autonomie haben, also auch Freiheit hat einen ganz anderen Begriff bei Kant. Mhm. Und das ist deswegen hier so wichtig, weil ich glaube, dass der kantische Begriff, gerade weil er abstrahiert und auch das Ganze in eine methodische Arbeitssituation bringt, man muss immer fragen, mal reflektieren, gerade dadurch ist er sehr chinesisch wieder. Dass dadurch, wir haben da wieder die Möglichkeit, uns programmatisch und methodisch sozusagen zu verstehen, auf einen Weg der Fragen, der Diskussion. Und deswegen können wir auch so, nur so können wir unterscheiden zwischen dem politischen Autonomiebegriff und dem, ich sag mal, philosophisch-rechtlichen Autonomiebegriff. Autonomie ist autonomos, Selbstgesetzgebung. Und das meint Kant ganz klar, Selbstgesetzgebung kann nur die Vernunft. Das kann nicht irgendein Gefühl.
Mhm. Aber meinst du, dass dieser Freiheit-Interpretation gibt es in der chinesischen Zusammenhang oder ist eher westliche Verständnis von...
Also ich muss mal ganz kurz meckern. Westlich gibt es nicht. Es gibt im Westen, den man in China immer sagt, gibt es mindestens zwei ganz gegensätzliche Kulturen. Ja. Die eine ist eben die, ich sag mal, kontinentaleuropäisch von Kant mitgeprägte. Und die andere ist die angelsächsisch-amerikanische. Ja. Und in China kennt man fast nur die amerikanisch-angelsächsische. Und das ist natürlich wichtig, dass man die kennt, aber man darf sie nicht gleichsetzen. Weil das ist immer ein Kampf in Europa, ein Kulturkampf gewesen. Und Kant hat seine ganze Philosophie als Kritik an der angelsächsischen, also ich sag mal an Hume, verstanden. Deswegen müssen wir nicht vom Westen sprechen, sondern wir müssen wirklich präziser sagen, meinen wir jetzt das, ich sag mal, Europäische oder meinen wir das Angelsächsische. Mhm. Auch das ist eine Riesenvereinfachung. Es gibt noch viel, viel, viel mehr kulturell unterschiedliche Philosophien im sogenannten Westen. Aber das muss man mindestens machen. So, und ich bleibe jetzt mal beim Kantischen, weil der andere ist klar, dazu verhält sich China immer, sagen, das wollen wir nicht, das sind wir nicht. Ziyo ist dieser Freiheitsbegriff, der heißt, ich bin sozusagen alleine. Mhm. Ja, ich bin alleine und auf mich alleine gestellt, da fehlt das Soziale.
Aber jetzt bei dem Punkt zu sein. Mhm. Ich finde, diese zwei große Unterschiede, unterschiedliche Denkweise, was später natürlich auch in allgemeiner Verhaltenswerte auch reflektiert wird, dieser kontinentales und auch angelsächsisches, ich finde, das erlebe ich in der heutigen Zeit nicht. Weil das wird einfach nur, auch im Westen, wird einfach nur die westliche Denkweise betont. Wobei du sagst ja, im Grunde genommen, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Welten. Ja. Es gibt auch Kulturkampf, aber dieser Kulturkampf gibt es heute de facto nicht.
Das beschreibst du als Chinese, was du in Deutschland wahrnimmst. Und das ist absolut richtig. Du bist aber in Deutschland erst seit
30 Jahren.
Sag mal nach Bologna. Das ist sehr wichtig, weil mit Bologna, mit der deutschen Wiedervereinigung, hat sich das gesamte Wertesystem der deutschen Gesellschaft nach und nach amerikanisiert. Ganz eindeutig. Das heißt, heute haben wir ganz andere Wahrnehmungen, Debatten und Lebensweisen, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung, als zu der Zeit, in der ich sozialisiert worden bin, in der ich studiert habe, in der ich Philosophie und Sinologie gelernt habe. Das sind ganz andere Zeiten und Gesellschaften. Und von daher haben wir beide recht. Ja, was du beschreibst, ist das Heutige. Was mich aber interessiert, ist das, was darunter liegt, kulturell. Und darunter liegt, in Deutschland haben wir eine große Wertschätzung der Familie. Wir sind eigentlich sehr, sehr konservativ in Deutschland. Dieses ganze Woke-Gerede, was wir heute haben, das ist das Geschrei von einer minimalen kleinen Minderheit, die aber sehr, sehr, sehr lautstark sind und sich sehr gut der Medien bedienen können. Das kippt jetzt gerade ein bisschen. Man weiß nicht genau, in welche Richtung, aber es heißt, es gibt einen Kern, einen kulturellen Kern, der ist mit dieser Art von amerikanisierter, woker, liberalistischer Lebensweise nicht zufrieden. Die wollen gesellschaftliche Werte, die wollen Gemeinschaftswerte, die wollen Gemeinschaftsorientierung. Viele sagen dann Kommunitarismus dazu. Kommunitarismus ist aber eigentlich eine schlechte und sehr problematische Ausdrucksweise für das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und wir kommen, mein Begriff dafür ist die Solidarität. Wir haben eine Solidargemeinschaft, da, wo alle zusammenhängen durch wirtschaftliche und auch kulturelle, also durch wirtschaftliche gemeinsame Abhängigkeiten und Interessen und durch kulturelle Rahmung des Ganzen hängen wir da zusammen. Und das ist aus meiner Sicht ganz nah an der konservativen chinesischen Lebensgrundhaltung. Es hat auch nichts mit so einer romantischen Sehnsucht nach einer bestimmten Idee zu tun, sondern ich glaube, es hat etwas mit der Dauer der Lebenserfahrung zu tun, die wir als Deutsche in Europa und als Chinesen in China gemacht haben. Wir wissen das zu schätzen, was diese konservativen Werte bedeuten, was die Gemeinschaft bedeutet. Wir wissen das zu schätzen, wir haben aber heute die Begriffe dafür verloren. Und da ist eben das Problem, dass die Philosophie diese Begriffe nicht mehr liefert, weil die Philosophie eben auch in diese Schule geraten ist. Das, da müssen wir warten, bis die Philosophie den nächsten Schritt geht.
Mhm. Und so, ja. Jetzt haben wir geklärt, das sind im Grunde genommen, wenn ich das so vereinfacht sagen kann, drei Architektur von Philosophie. Mhm. Ne, zwei aus Europa und USA und eins in China, wenn man so ganz gut vereinfachen kann. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr vereinfacht. Wir wollen heute auch ein bisschen über Arbeit, Sinn der Arbeit und auch Sinn des Lebens sprechen, aus verschiedenen Perspektiven. Was heißt das dann in dieser Art von Unterschied in der Interpretation von zum Beispiel Verständnis von Arbeit und Sinn des Lebens? Weil das ist ja die grundlegende Sache, die man klären muss, um überhaupt über, vielleicht später kommen wir auch über das Thema Work-Life-Balance, weil ohne diese Grundlage zu sprechen, können wir wahrscheinlich bestimmte Erklärungen gar nicht geben.
Auf jeden Fall. Und da möchte ich noch eine weitere Dimension ins Spiel bringen, die absolut zentral ist, nämlich die Moderne. Die Moderne heißt eine zunehmende Beschleunigung und Verdichtung aller Lebensprozesse. Und zwar gleichzeitig eine Ausweitung der Horizonte. Das heißt, die Welt ist jetzt rund. China ist auf einmal für die Europäer eigentlich Alltag. Das kommt immer wieder vor. Ohne dass man das versteht, aber es kommt immer wieder vor. Im Prinzip ist die Welt jetzt rund. Wir müssen die ganze Welt immer denken. Das heißt, heute wäre die Philosophie besonders gefordert, weil das ja ihr Ding ist. Gleichzeitig ist alles sehr viel schneller geworden, sehr viel dichter. Und man hat die Kompetenzen, mit dieser Beschleunigung und Dichte umzugehen. Im Grunde nicht weiterentwickelt. Seit Anfang des 20.
Nicht
Jahrhunderts.
Nicht weiterentwickelt heißt du das? Du meinst, dass man in der philosophischen Denkmodell hat man sich nicht weiterentwickelt?
Nicht nur das philosophische Denkmodell, auch die gesellschaftlichen Institutionen, die das dann umsetzen sollen. Also wir leben im Grunde noch mit Institutionen und Organisationsmustern aus dem späten 19. Jahrhundert in Europa.
Du meinst, dass wir, wenn man einen Mensch vergleichen würde, dass man muskulös geworden ist, technologisch geworden ist, aber der Kopf ist noch in der Pubertät geblieben.
Der Kopf und vor allem das Herz ist verwirrt dadurch. Und was ich damit sagen will, ist, wir brauchen solche Fragen, nämlich um den Überblick nicht zu verlieren, den wir längst verloren haben, aber um den Überblick wieder einzusammeln, muss ich sagen, brauchen wir solche Fragen nach den Kernbereichen des gelingenden Lebens. Und da ist die Arbeit ist für mich so ein Kernbereich. Was ist Arbeit eigentlich? Was hat Arbeit mit Leben zu tun? Ja? Wir haben eben seit dem 19. Jahrhundert in Europa haben wir so eine Art Dualismus da. Die eine Gruppe sagt, ja, Arbeit dient dem Erhalt der Lebensfunktionen, so im weitesten Sinne. Das ist der materialistische Ansatz. Und wir haben den idealistischen Ansatz, der sagt, Arbeit ist Teil des Lebens und trägt zur Erfüllung des Lebens bei. Und diese beiden Ansätze haben sich immer weiterentwickelt und haben zu gegensätzlichen Modellen geführt, des Denkens und auch der Praxis, aber auch dann dazu geführt, dass sie Kompromisse und Synthesen eingegangen sind. Zum Beispiel dieser Solidargedanke ist so einer, also wo also jeder in der Gesellschaft so viel geben muss, wie er kann, um so viel zu bekommen, wie er braucht, in einer Situation, die er selbst gar nicht wollen kann. Mhm. Nämlich, wenn ich krank werde, kann ich nicht wollen. Mhm. Erst dann darf ich von der Gesellschaft was zurückbekommen, was ich ihr vorher gegeben habe. Solche Kompromisse, das ist Marxismus, Sozialismus, katholische Soziallehre, ist alles da drin, von links nach rechts. Das war Bismarcks großes Werk, dass er da das Ganze zusammengebracht hat. Das ganze Feld der Arbeit ist auch in dieser Spannungssituation, hat sie sich weiterentwickelt. Und was eben den Durchschlag jetzt gegeben hat, glaube ich, für das, was wir heute haben und was auch heute massiv auf China getroffen ist, durch diese schnelle und brutale Modernisierung, die das Land jetzt in den letzten 30, 40 Jahren durchlaufen hat, ist, dass die Arbeit selbst nur noch industriellen Maßstäben definiert ist. Das heißt, da geht jemand in ein Haus, verbringt da seine Zeit, ist eigentlich egal mit was, ist irgendwo definiert, ist austauschbar, so wie er selbst auch austauschbar geworden ist. Und dann kriegt er dafür, für diese Zeit, die er da verbringt, kriegt er da einen geldwerten Lohn, also einen geldwerten Betrag da zurück und ein paar Ansprüche und Rechte und so weiter. Und das ist allerdings im Grunde eine sehr primitive Unterform der vielen verschiedenen Arbeitsphilosophien, die wir im 19. Jahrhundert schon entwickelt haben. Der Schlüsselbegriff ist da die Entfremdung. Die Entfremdung heißt, ich bin nicht ich selbst, wenn ich bei der Arbeit bin. Das macht natürlich krank oder ist selbst Ausdruck von kranken Gesellschaft, die sowas erfordert. Das ist jetzt sehr, sehr groß und komplex, dieses Thema. Ich will das nur jetzt auf die Schlagzeilen sozusagen mal bringen. Also diese entfremdete Arbeitssituation ist eine, die hat nichts mit Kultur zu tun. Sie widerspricht sozusagen dem Grundgedanken der Kultur, nämlich des artgerechten Wachsens. Und sagt, nein, wir machen nicht Kultur, wir machen Technologie. Technologie kann den Baum aus der Erde rausreißen und woanders hin pflanzen. Und dann gucken, ob er da wächst oder kaputt geht. Das kann gut sein. Ja, das kann dazu führen, dass wir bestimmte Baumarten überall auf der Welt verbreiten können. Das kann aber auch dazu führen, dass wir eine Monokultur kriegen und so weiter. Und das Problem hat China jetzt auch. Dass wir sozusagen in der Form der Beschäftigung und auch in der Ideologie um die Beschäftigung herum nur noch diese Arbeit als einen zeitweisen Verkauf der eigenen Identität, Existenz und des Daseins verstehen. Und da gar kein Problem mehr drin sind. Dass das passiert, ist eine faktische Tatsache. Dass wir das akzeptieren, ist unsere Entscheidung. Und das ist eine, aus meiner Sicht, nicht nur falsche, sondern eine bedrohliche Entscheidung. Weil wir dadurch nicht nur den individuellen Menschen gefährden in seiner Integrität, in seiner Gesundheit, sondern auch die Familie gefährden und die ganze Gemeinschaft und die Gesellschaft. Und damit das Glück und die Gesundheit der Menschheit eigentlich im Kern immer wieder aufs Spiel setzen. Wir können das nicht abschaffen, dieses Problem. Wir können das aber anders lösen, dieses Problem, nämlich dieses Entfremdungsproblem. Ein früher Ansatz war Marx, aber es gibt viel frühere Ansätze und es gibt auch spätere, komplexere Ansätze. Die haben alle etwas damit zu tun, wie wir Arbeit in der Gesellschaft organisieren. Zum Beispiel, wie wir Grundfragen beantworten. Hat Arbeit etwas damit zu tun, dass ich zu bestimmten industriellen Prozessen beitrage? Oder hat Arbeit etwas damit zu tun, dass ich zur Wertschöpfung der Gesellschaft im Allgemeinen beiträge? Ein Lehrer zum Beispiel trägt ja nicht direkt zur industriellen Wertschöpfung bei. Indirekt vielleicht, indem man den Leuten Rechnen und Schreiben beibringt, was sie dann da brauchen, aber nicht direkt. Was ist denn mit der klassischen Hausfrau? Was ist denn mit der klassischen Hausarbeit? Die trägt enorm viel zur gesellschaftlichen Wertschöpfung bei. Ist vielleicht sogar die Grundlage für gesellschaftliche Wertschöpfung in vielen Bereichen. wird aber überhaupt nicht in dieser industriellen Form abgebildet. Sie wird im Grunde naturgemäß als gegeben angenommen und vielleicht in manchen Gesellschaften sogar politisch dann wiederum instrumentalisiert, sodass dass quasi die Frau jetzt auch im Stichwort Gleichberechtigung auch arbeiten darf bzw. muss. Das sind Organisationsfragen, die dann am Ende darüber entscheiden, ob wir überhaupt nicht entfremdet arbeiten und leben können. Wir kommen nachher noch auf das Thema Work-Life-Balance. Aber jetzt ganz allgemein ist dieses Thema Arbeit eins, was durch die Modernisierung und Globalisierung der Industrialisierung, jetzt ganz viele Unks, ja. Ja, aber es ist so, Globalisierung heißt, es ist überall. Modernisierung heißt, wir haben einen enormen Tempozuwachs, einen enormen Entwicklungszuwachs, immer mehr, immer schneller, immer besser vielleicht auch. Und damit müssen wir jetzt umgehen.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.